Mainstream Folge 3 und damit sind wir drin. Moritz, wie geht's dir?
Gut. Am liebsten geht's mir gut. Wie geht's dir? Gut.
Ja, wieder gut. Ich war jetzt mindestens eine knappe Woche sowas komplett ausgenockt. Die ganzen Leute haben uns ja davor, oder haben mich davor gewarnt, wenn die Kleine in die Kita geht, dass die ordentlich was mit rausziehen, was die Viren angeht. Und ich habe das ein bisschen nicht ganz ernst genommen, wenn ich ehrlich bin, und wurde schmerzhaft eines Besseren belehrt. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so krank gefühlt habe, ich glaube zur Corona-Zeit. Also das war schon heftig. Ich bin jetzt wieder einigermaßen fit, aber du musst mich jetzt so ein bisschen erstmal ins Reden bringen. Ich war jetzt eine Woche eingekerkert zu Hause, hab außer meine Family niemand gesehen. Und jetzt muss ich mir hier ein bisschen ins Quasseln wiederkommen.
Ja, muss jetzt ein bisschen was von der Seele reden. Du hast ja auch zwei schwerwiegende Faktoren. Das eine ist die Kita, das andere ist, du bist ein Mann.
Ja?
Wer,
stimmt,
ja. Wer Mann ist und erkältet, der weiß, wie schwer das
einem zu sein ist. Also das war schon, puh. So wie ich gehört habe, war das noch nicht alles. Also da kommt dann noch so das ein oder andere. Also, ja.
Also ich möchte jetzt nicht zu früh alles verschreien, aber ich würde sagen, spätestens im Kindergartenalter bist du gegen vieles, nicht gegen alles, aber gegen vieles schon sehr, sehr immun.
Was würdest du sagen, war das Schlimmste? Was war bei euch das Schlimmste?
Eigentlich war das Schlimmste gar nicht so die Krankheit an sich, dass man da flach liegt und auch nicht, dass den Kindern nur kurz schlecht geht und dann wieder gut, da freust du dich ja. Ist halt so, wenn es dem gut geht, geht's, oder ihr, dann geht es dir richtig schlecht. Du liegst am Boden, du machst eigentlich schon innerlich dein Testament und die Kids wollen schon wieder Fußball spielen oder sind halt voll drauf. Das Allerschlimmste mit Abstand war dieses Kommen sehen, aber nicht wissen, wann. Das heißt, da kommt dein Kind krank aus der Kita, du bist dir vollkommen klar, dass es dich erwischen wird. Und das ist so ein bisschen, als wenn sich jemand hinter irgendeiner Tür in deinem Haus versteckt, aber du nicht weißt, hinter welcher. Und wenn du dann kommst, dann ist es einfach um dich geschehen. Ja. Und dieses Abwarten darauf, dass es dich komplett umklatschen wird, das ist, glaube ich, das Schlimmste für mich gewesen.
Ja, also kann ich unterschreiben. Ich glaube, so ein bisschen hat es sich für mich schon angefühlt. Es war zuerst die Kleine, die umgefallen ist, also mit Hand und Fuß war es, glaube ich. Und dann ist Steffi krank geworden. Und dann war mir schon klar, jetzt wird es dann irgendwann passieren. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin jemand, der relativ selten krank ist, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich da, glaube ich, ein ganz gutes Immunsystem habe. Aber so zerschallert hat es mich wirklich lange nicht mehr. Also, puh, ja. Aber umso schöner, dass es jetzt wieder geht und dass wir hier Folge 3 miteinander aufnehmen können.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Dein Immunsystem wird auf jeden Fall stärker dadurch.
Ja, vielen Dank für die aufbauenden Worte. Moritz, wir haben ja ein bisschen gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Motivation sprechen und da vor allen Dingen auch über das Thema, was uns wirklich antreibt. Und da vorneweg habe ich mir die brillante Frage überlegt, was treibt dich denn an?
Wirkung. Mich treibt an, Fußabdruck zu hinterlassen. Das ist tatsächlich ein ganz großer Antrieb für mich. Also nicht irgendwie aus Eitelkeit oder so, sondern das Gefühl zu haben, das, was man tut, das verpufft nicht irgendwo. Das hat einen Sinn und das hat auch nachhaltig Werte. Also mir ist schon immer ganz wichtig, dass das, was ich produziere, dann einen nachhaltigen Wert hat, dass das noch viele Jahre nachwirkt und dass vielleicht auch der ein oder andere begeistert ist. Das gehört natürlich auch mit dazu. So toll, schön, jetzt haben wir das geschafft und so. Das treibt mich unheimlich an, also diesen Fußabdruck hinterlassen. Wie ist das bei dir?
Kann ich auf jeden Fall so mitgehen. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dass du einfach sagst, also dein Dasein soll ja irgendeinen Sinn ergeben und soll auch für die Nachwelt was hinterlassen. Ich merke das, seit die Kleine da ist, geht mir das schon wesentlich besser. Also spüre ich einfach, ja, da ist jetzt natürlich ein Nachkomme da. Und es hat alles nochmal einen tieferen Sinn gekriegt. Und ich glaube, mit diesem tieferen Sinn nochmal eine ganz andere Motivation auch an der Stelle. Also würde ich zu 100% auch so unterschreiben.
Ja, das ist total spannend. Wie findest du denn den Fokus, dass du, jetzt hast du gerade die Kleine schon angesprochen und Familie und deine schlimme Männergrippe, die du natürlich auch durchmachen musstest. Wie findest du denn gerade in diesen Situationen genug Fokus, um an den Zielen weiterzuarbeiten?
Also bei der Männergrippe gesprochen, da gab es nur einen Fokus und das war irgendwie die Nummer zu überleben gefühlt. So hat es sich angefühlt. Also, hat es natürlich auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber eigentlich nicht witzig. Nein, aber sagen wir so, im Alltag geht es nur durch Priorisierung. Das hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch schon das Thema, weil du hast ja so viel Außeneinwirkung über Social Media, vom privaten Umfeld, vom geschäftlichen. Also zum einen, du musst dich meiner Meinung nach irgendwo ein bisschen abschotten, dass du auch fokussiert bleiben kannst, jetzt wenn es zum Beispiel in der Arbeit um ein Projekt geht, um eine Ausschreibung oder was, an der wir teilnehmen, wo wir sagen, die wollen wir gewinnen, dann bin ich schon so jemand, der da ganz klar priorisieren kann und dann auch den Fokus auf diese eine Sache legt. Aber natürlich immer mit der Prämisse zu schauen, es darf jetzt nichts bleiben, das irgendwie hinten runterfallen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst, weil es gibt auch nach dem Projekt das nächste Projekt und das nächste Projekt und das nächste Projekt. Ja. Wie ist das bei dir?
Ist ähnlich. Also gerade das Priorisierungsthema ist für mich ganz wichtig, besonders wenn du viele Baustellen und Nebenschauplätze hast, dass du da wirklich dich immer wieder dran erinnerst, warum du das Ganze tust. Und da habe ich tatsächlich so auch das Gefühl, dass sich mein innerer Antrieb die letzten Jahre einfach verändert hat. Also ich glaube, der war einfach, jetzt bin ich 38, ich bin 28, war ja noch anders. Ja. Ich kann dir das gar nicht genau beschreiben. Da gibt es so ganz viele Thesen, ja. Also, dass man früher eher Status gesucht hat und heute Sinn. Mhm. Aber man muss sich immer ja fragen, so was ist denn das innerliche Warum? Das ist mir ganz wichtig zum Beispiel. Also, warum stehe ich morgens auf? Warum mache ich das? Ja, warum in Priorisierungsentscheidungen hast du ja auch oft Konflikte? Ja? Warum ist mir das jetzt so wichtig, dass ich dafür was anderes auch vernachlässige oder vielleicht auch jemandem sage, geht jetzt nicht oder sonst was. Na. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt für dich, also wenn du auf deinen inneren Antrieb schaust, dass dein altes Warum nicht mehr trägt?
Ja. Und ich glaube, das war so an dem Punkt, du hast ja jetzt klassisch, wenn du einen Beruf lernst, du gehst in eine Lehre, du machst eine Ausbildung, irgendwann, du kommst irgendwann ja im Berufsleben an und irgendwann fängst du ja da auch in einem guten Fall an, eine Karriere zu machen. Bist ja dann irgendwo auch angekommen. Und ich weiß heute von mir selber, dass mich gerade in den frühen 20ern, also 20ern meines Lebens, mich das sehr angetreibt hat, in irgendeiner Form erfolgreich zu werden, ohne dass ich vielleicht wirklich geschaut habe, ist das wirklich das, was ich machen will, sondern ich wollte einfach nur auf Biegen und Brechen erfolgreich sein. Meine Eltern beide selbstständig gewesen und über Jahre hinweg erfolgreiche Unternehmer. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich nie in die Situation gezwängt wurde, dass ich eines der Unternehmen hätte übernehmen müssen. Also mein Vater war Friseurmeister, das mit meinen zwei linken Händen quasi nicht machbar. Und meine Mutter hat eine PR-Agentur gehabt und auch das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Texte lesen müsste und Korrektur lesen müsste. Und ich habe das gesehen, wie sie da teilweise am Abend noch bis tief in die Nacht da saß und sie hat viel für Arzneifirmen gearbeitet. Und das also ganz, ganz drastisch. Und da habe ich gemerkt, als man dann angekommen ist, da haben sich so ein bisschen die Punkte verlagert einfach. Hat sich ein bisschen geändert. Jetzt hast du ja vorher was sehr Interessantes gesagt, dass man, also ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, mit dem Sinn.
Dass man, also früher, dass man vielleicht mehr auf Status war und später mehr auf Sinnhaftigkeit.
Siehst du das noch so?
Nein, das ist, also aus meiner Sicht ist das eine total steile These. Ich teile die gar nicht. Ich habe die nur gelesen, aufgeschnappt und eben für heute mitgebracht, um die mit dir zu diskutieren, weil mir ging es jetzt nie mehr oder weniger um Status oder Sinn. Also das stimmt nicht ganz. Sinn ist vielleicht nochmal ein Stückchen mehr geworden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Sinn Raum von etwas eingenommen hat und irgendwas anderes geschmälert hat. Ich hab das Gefühl, das ist jetzt einfach so, nächstes Level ist freigeschalten und man kann jetzt eben dadurch, dass man mehr bewegen kann, dass man ein klareres Warum in sich trägt, da auch mehr Sinn drin findet. Und es sind einfach so die 10% extra Sinn, die man jetzt sich obendrauf noch verdient hat. So sehe ich das ein bisschen.
Ja.
Wie geht's dir mit dem Battle zwischen Status und Sinn? Ist das eine These, die für dich Sinn macht?
Ich glaube, also ich hätte wenn dann umgedreht. Ich glaube, zuerst war mal irgendwo die allgemeine Sinnsuche, also gerade in jungen Jahren. Und dann kam so der Status hinzu. Und irgendwann, glaube ich, bist du so im Leben gefestigt, dass du auf diese Statis, nenne ich es jetzt mal, verzichten kannst. Oder wenn es dir gut geht, also da haben sich auch die Werte total verschoben. Es ist eben nicht mit 40 der Porsche Taycan, sondern eben das Podcast-Setup. Wir wären schon dran vorbeigekommen an der These. Und genauso ist es. Also mir liegt die erste Prio auf meiner Familie, dass wir da glücklich sind, dass es uns gut geht, dass alle gesund sind. Das hat sich komplett ja verschoben. Also wenn ich jetzt das mit Anfang 20 vergleiche, da habe ich ganz andere Themen im Kopf gehabt, habe aber auch Entscheidungen ganz anders getroffen. Also sei es in puncto Immobilie oder wie auch immer. Also ich glaube, mit Anfang 20 die Entscheidungen, die ich da getroffen habe, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin, und die würde ich heute jetzt nicht mehr mal eben so treffen. Da hätte ich schon die ein oder andere schlaflose Nacht wahrscheinlich mehr.
Ja. Ich finde das ein bisschen abgefahren gerade, weil eine Diskussion über Sinn ist ja auch häufig eine ziemliche Wohlstandsdiskussion. Mhm. Also wenn man jetzt mal drauf schaut, also ich habe ursprünglich mal Einzelhandelskaufmann gelernt. Und es war zwar im Non-Food-Bereich, aber wenn ich jetzt bei einer großen Discounter-Kette oder sowas arbeiten würde, dann wäre der Sinn wahrscheinlich einfach meine Miete zu bezahlen und noch genügend Zeit für Kinder, Familie, sonst wie, vielleicht auch noch ein Hobby übrig zu haben und dafür auch noch die 3,50 Euro, weil auch Hobbys kosten Geld und alles wird ja irgendwie teurer, ja. Also dann zu sagen irgendwie, das ist ein Battle zwischen Status und Sinn, deswegen halte ich das ja für eine steile These. Das bildet ja überhaupt nicht die echte Welt, die Gesellschaft ab,
richtig,
wo Leute einfach auch hart arbeiten. Da nehme ich uns beide jetzt nicht raus, um halt hier am Leben zu bleiben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein paar Sachen auch noch beeinflussen darf und dass ich ein paar Sachen mir auch aussuchen kann, in welche Richtung ich steuere. Aber diese Sinndiskussion, deswegen unterstütze ich die These einfach auch wenig. Ich halte Eigensinn für nichts Schlechtes. Und ich denke, wer aus Eigensinn handelt, im Sinne von, ich brauche da einfach die x Euro am Monatsende auf dem Konto, um zu überleben, das kann auch sinnstiftend sein. Das kann auch motivieren, den Job zu behalten. Das kann auch motivieren, aufzusteigen. Das kann auch motivieren, diese Work-Life-Balance einzugehen. Wir haben es auch im Kollegium oder auch im Bekanntenkreis viel. Da sind Leute, die sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt genug zum Leben. Aber 40 Stunden plus mache ich nicht.
Ja.
Ich mache eher 35, damit ich dann noch für die Familie habe. Das kann ja auch ein Sinn sein. Also dieses,
absolut.
Ich finde, das ist gar nicht mit Status verbunden.
Es ist ja, glaube ich, der Unterschied, sucht man vielleicht irgendwo Anerkennung, man kann es auch sich profilieren nennen, eventuell im Beruf, oder sieht man den Beruf irgendwo, und da ist auch nichts Verwerfliches dran, und so geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen, einfach als Mittel zum Zweck an. Und das kann genauso gut werden. Also ich kenne viele Kollegen, auch ehemalige Kollegen, wo das definitiv der Fall war, die so maximal für ihre Hobbys gelebt haben, und das merkst du auch sofort. Und ich erinnere mich noch an ein Vorstellungsgespräch, was ich mal geführt habe. Da war die Person von Anfang an ehrlich. Die kam rein und hat gesagt, mir ist wichtig, dass ihr direkt wisst, ich bin hier, weil ich weiß, ich muss 40 Stunden in der Woche arbeiten, ich muss dieses Geld verdienen, damit ich am Wochenende das tun kann. Und das ist mir wichtig. Und das ist meine Motivation. Und wir haben uns alle angeschaut und gesagt, ja, passt.
Ja.
War die richtige Person an der richtigen Stelle. Also absolut okay.
Also unter dem Punkt würde ich nur runterbrechen. Ich glaube, jeder hat sein eigenes Warum. Und ich finde die Warum so spannend. Ich habe es ja schon in der ersten Folge gesagt, ich bin so ein unheimlich neugieriger Mensch. Und an dieses Warum dran zu kommen, das reizt mich so extrem, weil es so unterschiedlich ist, weil es neue Horizonte eröffnet und so weiter. Und wenn ich in Freundeskreis zum Beispiel gucke, die ganzen Warums, die da so rumschwirren zwischen, ich gehe halt arbeiten, um am Wochenende mir einen teuren Modellflieger auf der Wiese zu zerschießen, beispielsweise, oder die anderen gehen arbeiten, um halt viel Status und Geld zu erreichen. Ich finde das sau spannend. Und dann noch tiefer geht die Frage, so, ja, warum machst du das jetzt wirklich? Was steckt denn da noch dahinter? Und ich finde, so lernt man Personen eigentlich richtig erst kennen.
Spannend, ja. Hast du, also würdest du sagen, du hast was, was dich früher mal maximal angetrieben hat, wo du heute merkst, wuppt mich gar nicht mehr?
Nein. Ich bin an der Ecke ziemlich einfach gestrickt. Und ich habe ziemlich früh so einen Bereich gehabt, der mir Spaß macht, der mich antreibt. Also ich wusste schon, in meinem beruflichen Kontext geht es um zwei Sachen. Das eine ist Digitalisierung und das andere ist der Schadenbereich. Also immer wenn es kracht oder hagelt oder sonst was ist oder ein Dieselgate-Skandal stattfindet, das ist Teil der Digitalisierung, die wir machen. Und tatsächlich bringt mich das eigentlich immer auf jeder Party, wenn ich das erzähle. So Schaden, Versicherung, Anwaltschaft, das macht mir Spaß, da schlägt mein Herz für. Dann kann ich mich immer direkt zu den Juristen in die Ecke stellen. Finde ich aber gut, weil die haben dann die gleiche Leidenschaft. Und dazu kommt halt diese Digitalisierung. Also diese Digitalisierung ist ja nur ein Mittel. Es geht ja um etwas beschleunigen, etwas besser machen, mehr rausholen. Und in dem Kontext kenne ich mich halt gut aus. Plus ich habe dieses tolle Umfeld der Digitalisierung, das ich nutzen darf. Und das treibt mich einfach unwahrscheinlich an, einfach in der Branche was zu ändern, größer zu denken, auszuprobieren. Da gehören auch mal Misserfolge natürlich dazu, aber teilweise auch Gewinne, die man jetzt dadurch erwirtschaftet, wenn man so ein Projekt erfolgreich abschließt, also auch auf Kundenseite. Da sind Business Cases dahinter, da kommen die vor Lachen gar nicht mehr in den Schlaf teilweise. Und das macht für mich einen unheimlichen Reiz aus, die Welt so ein bisschen zu verbessern und dann zu sagen so, hey, das haben wir mit Moritz gemeinsam gemacht, das freut mich dann am Ende natürlich total.
Und zahlt ja dann auch darauf, einen Abdruck zu hinterlassen. Also mir geht das total oft, wenn wir uns treffen und du von deinem Job erzählst, dann habe ich immer so das Gefühl, ja, der Junge ist gerade genau mit seiner Tätigkeit am Zahn der Zeit dran. Also weil du beschäftigst dich ja beruflich viel mit KI, also die Digitalisierung in sich sowieso und dass man merkt auch, finde ich, wenn du auch jetzt wieder, wo ich dir hier zuhöre, dass du dann maximal drin aufgehst. Das ist schön. Freut mich für dich.
Hast du irgendwas, wo du sagst, dass es irgendwas gibt, was dich gar nicht mehr motiviert heutzutage? Vielleicht so eine alte Wahrheit, so vor 10 Jahren, hat mir das noch morgens die Hose angezogen. Ach, da kann ich heute komplett drauf verzichten.
Ich glaube, es sind Tätigkeiten, die ganz, ganz, also ganz, ganz komisch. Ich habe bei mir selber die Beobachtung gemacht. Ich habe so ein Hobby gehabt, was ich mir als Kind selber ausgesucht habe. Und das war die Fischerei. Das heißt, zu allem anderen habe ich mal meine Eltern angemeldet und habe mal hier rumprobiert. Und ich habe ja, Fußball und Taekwondo und Tennis und was ich nicht alles gemacht habe. Bis auf Skifahren, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Also ich bin denen generell sehr dankbar, weil ich sehr viele Möglichkeiten hatte, Dinge auszuprobieren, was nicht selbstverständlich ist, und sie dann eben auch wieder versanden zu lassen. Aber Skifahren zum Beispiel ist bis heute geblieben. Aber eben das, was ich mir selber ausgesucht hatte, war die Fischerei. Und das habe ich über Jahrzehnte gemacht. Und es hat auch niemand verstanden, wie kann der am Wochenende teilweise um 4 Uhr morgens aus dem Bett springen, ohne Probleme. Geht mir auch beim Skifahren so. Also wenn ich weiß, es geht zum Skifahren, dann hüpfe ich dir auch ohne Schlaf. Das ist überhaupt kein Thema. Da kam es halt einfach von innen. Also sind wir wieder bei diesem, also da kommen wir zu dem Punkt der intrinsischen Motivation am Ende vom Tag. Das war dann von heute auf morgen, was die Fischerei angeht, war das weg. Und da komme ich bis jetzt noch nicht drauf klar. Ich habe das über fast 3 Jahrzehnte betrieben und von heute auf morgen war das weg. Und ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Ich habe aber auch keine Lust mehr rauszugehen. Entweder weil ich das ohne nennenswerte Erfolge durchgespielt habe, das Game, aber es ist vorbei. Es tut mir total leid, weil da sind auch viele Freundschaften entstanden, die es jetzt, also die auch, da merkt man dann mal, das war so das formelle Thema. Also man ist quasi formell zusammengekommen zum Fischen. Und dann wird schon schwierig, dass man sich regelmäßig noch trifft und sieht. Aber das ist eher eine Sache. Also ich hätte jetzt auch keinen Motivator, wo ich sage, der hat früher gezündet und tut es heute nicht mehr. Es ist vielleicht ein bisschen, dass man einfach mit dem Alter nicht mehr so viel auf die Meinung von anderen gibt. Nicht, also nicht, dass mir die nicht wichtig wäre oder so, das wäre gelogen, aber es ist nicht mehr so die Goldwaage, wie es mal früher war.
Ja, ich glaube, man wird einfach gelassener im Alter. Ja. Mir geht es zumindest so, irgendwie toucht mich vieles gar nicht mehr. Also, ist okay, ich nehme das wahr, aber ich gehe da halt anders mit um. So. Ja. In dem ganzen Kontext, Motivation ist ja auch immer die Frage, was kommt noch obendrauf? Also dann hat man ja Verpflichtungen, man muss sich ja hier donnerstags abends zum Podcast aufnehmen treffen. Du hast in der letzten Folge, meine ich war das, gesagt, dass das für dich auch raus aus der Komfortzone ist, ein neues Projekt anzugehen. Da steckt ja auch Motivation dahinter.
Ja.
Was würdest du sagen, wie oft muss man eigentlich aus der Komfortzone raus?
Puh, ich würde es jetzt nicht verallgemeinern wollen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich total wohl damit fühlen, wenn sie morgen, also wenn sie jeden Tag so täglich grüßt das Murmeltier denselben Ablauf haben. Und es gibt ja auch viele Berufe, die da wenig Überraschung untertags mit sich bringen, die für mich der absolute Horror wären, aber da tickt jeder anders und das ist auch absolut in Ordnung. Ich glaube, seit ich im Berufsleben bin, bei mir war nicht ein Tag jemals so wie der andere. Also und jeder, der ähnlich im Vertrieb tätig ist, weiß das, glaube ich, dass du morgens zwar dir einen Plan machst und so die groben Fixpunkte, aber dass dann am Ende dann doch alles anders kommt, wie man es will. Und das ist auch gut so. Das ist für mich der Reiz und das macht Spaß. Und von daher, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich selber, für mich, ich muss mich regelmäßig aus der Komfortzone rausholen. Egal mit den unterschiedlichsten Dingen. Ich mag mich selber nicht, wenn ich in so einem Alltagstrott gefangen bin. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Kennst du das?
Weiß nicht, wie es bei dir ist. Also hast du da einen Drang dazu, dich rauszuholen?
Total. Also für mich ist das ein Teil der Motivation. Drum habe ich jetzt auch genau das Thema Komfortzone angesprochen. Für mich hängt das zusammen mit lebendig sein, lebendig fühlen, das Warum zu bestärken. Also ich habe den Eindruck, dass wenn ich immer nur in der Komfortzone, in einem Alltagstrott unterwegs bin oder Dinge, die ich eh kann, dann roste ich innerlich.
Ja.
Aber total, ja. Und dann verliere ich auch irgendwann die Motivation, Dinge zu machen. Also ich kann ja vielleicht mal eine Geschichte noch erzählen.
Ich kann gerade sagen, hast du ein Beispiel?
Ja, die beschreibt das ultra gut. Einer meiner besten Freunde und ich, wir haben angefangen, wir sind in ein Elektronikgeschäft nach München gefahren und haben uns so einen Modellflieger aus der Packung gekauft, wo die Fernbedienung und so ein Akku mit dabei war. Ich bin noch nie so ein Ding geflogen vorher. Ich war mir auch gar nicht so sicher, wie legal das ist, wenn man das einfach so tut. Vielleicht hier noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe mittlerweile so eine Haftpflichtversicherung für sowas. Auf jeden Fall haben wir das Ding gekauft, haben den Akku eingesteckt, haben auf der Packung gelesen, fliegt den Leuten nicht zu nah über die Köpfe. Natürlich unser Bestes gegeben, um das einzuhalten, mit einem Augenzwinkern nicht. Und hatten Heidenspaß. Und dann wurde so aus diesem Flieger, der so, ich glaube, 80 Zentimeter oder einen Meter Spannweite hatte, in der Hochphase, wir haben uns da wirklich raufgekauft, irgendwie so ein 4 Meter oder 3,50 Meter Ding, ich weiß es gar nicht mehr. Das war das von einem Kumpel. Und ehe wir uns versahen, wir hatten alle so 2 Meter Flieger. Und dasselbe hatten wir halt auch beim Drachenfliegen. Das fing so ganz harmlos an. Übrigens hänge ich in dieser Bubble gerade schon wieder drin.
Ja?
Ich habe für meinen Sohn gerade einen Drachen bestellt, der ist heute gekommen, weil es gerade Herbst und windig. Und da musste ich mir natürlich auch einen Drachen bestellen. Und ich habe mir natürlich direkt wieder so eine Lenkmatte, so ein Sportkite-Ding bestellt. Weil Papa braucht natürlich dann großes Spielzeug. Und die letzte Drachensituation ist dann so ausgegangen. Einer von den Jungs hat sich so ein Kite gekauft mit so 2 Quadratmetern Spannweite. Der nächste hat sich so ein 4 Quadratmeter Sport super irgendwas Kite gekauft. Dann ging das auf 7,5-8 Quadratmeter. Und am Ende.
Entschuldigung, wenn ich mich dränge, aber hol mich mal ab, weil das ist eine Phase, die hast du mal angeschnitten. Da hatten wir in der Zeit relativ wenig Kontakt, ohne dass wir jetzt irgendwie was vorgefallen wäre oder wir Beef hatten. Aber das war ja immer so in den letzten 20 Jahren bei uns, dass wir mal auch, und das macht, glaube ich, gute Freundschaft aus, dass man mal mehr und mal weniger Kontakt hat, wenn man sich sieht, das alles wieder so wie vorher. Aber hol mich mal ab, dass, weil ich habe das gar nicht mitgekriegt. Habt ihr dann das hier betrieben oder richtig Kitesurfen? Also seid ihr da in irgendwelche Gewässer gefahren oder wie habt ihr das gemacht? Also würde mich wirklich interessieren.
Ja, in der Endstufe war es dann tatsächlich so, dass so ein Riesenkite mit so einem Bauchgurt angeschafft wurde. Damit sind dann auch zwei meiner Freunde die Lech-Staustufen in der Nähe von Augsburg raufgefahren, also gegen den Strom, weil der so viel Zug hatte. Ansonsten haben wir das hier tatsächlich einfach auf dem Acker oder auf der Wiese betrieben. Und das Wilde an der Geschichte war, zum Thema raus aus der Komfortzone, der erste Drachen hat ja schon ganz gut an den Handgelenken gezogen. Und als ich das erste Mal dieses mittelgroße Sportkite geflogen bin, hatte ich diese Befestigung an den Armen, dass man quasi das auch noch besser kontrollieren kann. Also mich hat es einfach durch den Dreck gezogen.
Ja, aber ihr habt ja dann, also ihr seid dann irgendwo im Dachauer Hinterland auf dem Feld gestanden, sage ich mal. Und aber jetzt auch nicht irgendwie, dass ihr eine Art Offroad-Skateboard oder was dran hattet, sondern einfach nur mit den Beinen und versucht, den Drachen zu lenken quasi.
Genau, und die haben enormen Zug. Das heißt, wenn du springst, dann springst du auch schon wirklich hoch oder weit oder je nachdem. Selbst als etwas schwerer gebauter Mensch wie ich. Also das ist sehr beeindruckend. Das war absolut aus meiner Komfortzone heraus. Aber das hat mich so motiviert, weiterzumachen. Das war so ein gutes Gefühl. Irgendwann war es dann auch nicht mehr zu toppen und dann war es verpufft und dann war es Alltag und dann verliert man das Interesse natürlich auch, wenn der Kick nicht mehr so da ist. Das sind für mich Beispiele, die ich so erzählen kann. Und wir hatten damals nur den Spruch, da hatten wir sogar ein T-Shirt zu, wo drauf steht, es eskaliert eh. Und das war eigentlich der Spruch unserer Frauen, die damals zu uns gesagt haben, so, ach komm ey, wenn der sich irgendwas kauft, so ein ferngesteuertes Auto, warte 4 Monate ja. Und dann wird's wild.
Also das glaube ich, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern nach unserem Bike-Ausflug, als du, der nach der dritten Kurve mit dir im Krankenhaus geendet ist, als ich deine Frau angerufen habe, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade auf Wellness. Und die hat ja sowas von mega cool reagiert. So, ah ja, okay, und aber er ist bei Bewusstsein. Und also, ich habe schon festgestellt, das war nicht das erste Mal, dass deine Frau solche Anrufe bekommen hat. Aber das war jetzt von dir ein Beispiel, da würde es mich schon nochmal interessieren, weil das ist ja was, sehe ich zumindest Positives, sozusagen ein Hobby und es ist, ja, du gehst aus der Komfortzone raus, weil du einfach was Neues machst. Hast du auch ein Beispiel dafür, für einen Punkt, wo es dir wirklich erstmal richtig, richtig unangenehm war, du aber danach froh warst, es zu tun?
Ständig. Ja? Habe ich ständig. Also ich weiß nicht, wie es den anderen Menschen geht. Man sagt immer zum Beispiel, Lampenfieber ist etwas ganz Normales. Man hat es in unserer ersten Podcast-Folge gehört.
Oh ja.
Mir geht das auch heute noch so, wenn ich irgendwo mal zu einem Fachthema einen Vortrag halte, beispielsweise, bin ich selbstverständlich total aufgeregt vorher. Also das, ich glaube, das ist so ganz normal. Nur das muss man auch spüren, so Situationen aus meiner Sicht, dass man weiß, ich bin da jetzt gerade ein bisschen draußen. Hast du so Situationen?
Ja, also beruflich im Alltag schon regelmäßig, würde ich sagen. Sei es bei irgendeinem Pitch oder dass du einfach sagst, jetzt gehst du da raus. Oftmals ist ja die Komfortzone verlassen, auch einfach zu wissen, du kommst jetzt irgendwie hin und weißt nicht genau, was dich erwartet, aber das macht es auch irgendwie aus. Und wenn du es in einer Zeit machst, dann merkst du ja auch, hey, du kommst ja irgendwie ja immer mit jedem gut aus und kommst zurecht. Das ist ganz cool. Aber jetzt, dass ich mich selber bewusst raus aus der Komfortzone gebracht habe, mir was mir wirklich Unbehagen gemacht hat, war mal, da habe ich weiß nicht warum, die hirnrissige Idee gehabt. Also wer mich kennt, weiß, ich habe Höhenangst und das nicht zu wenig. Also auf eine Leiter steigen ist schon eine riesen Herausforderung für mich. Witzigerweise beim Skifahren in der Gondel macht es mir jetzt relativ wenig. Das geht, aber gerade so diese kürzeren Höhen, die mit denen habe ich ein bisschen Probleme. Und ich hatte mal aus irgendeinem Grund so einen Jochen Schweizer Gutschein. Frag mich nicht mehr, warum, wo der herkam. Der war einfach da und ich weiß noch, das war nach einer anstrengenden Woche. Ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, ich will irgendwas machen. Das war so, da waren viele Projekte, es ging nichts vorwärts und das ist so meistens der Punkt, wo ich dann auch sage, ich baue jetzt so eine Sidequest, weil manche Dinge sind halt einfach langwierig und gerade im Vertrieb willst du ja immer schnell irgendwie erfolgreich sein und da muss man sich auch abfinden, dass manches nicht so schnell geht. Also sucht man sich dann eine Sidequest Und aus irgendwelchen hirnrissigen Ideen bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich einen Fallschirmsprung gebucht habe. Und ab dem Punkt, wo ich diesen Fallschirmsprung gebucht habe, bis zu dem Punkt, dass ich aus diesem Flugzeug raus bin, habe ich nicht mehr geschlafen. Ich habe die Horrorvorstellungen schlechthin gehabt. Ja, es ist auch so, dass ich jetzt im Nachhinein nicht sage, ich bin stolz drauf, das gemacht zu haben. Weil, sind wir mal ehrlich, bei einem Tandem-Fallschirmsprung, da machst du nicht viel. Du sitzt in einem Flugzeug, hast 20 Minuten die Hosen voll, bis der da oben ist. Und dann schubst dich irgend so ein Wahnsinniger da aus dem Flugzeug raus. Und du musst es ja nur über dich ergehen lassen. Aber es ist ja nicht so, dass du selber was jetzt in der Hand hattest oder selber jetzt irgendwie was nicht tun könntest. Aber das war so ein Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich mich selber außerhalb der oder aus meiner Komfortzone maximal rausgebracht. Und so viel kann ich verraten. Also die Höhenangst ist nach wie vor da. Das hat es eher ein bisschen schlimmer gemacht.
Ja. Ist das für dich so ein Reset-Ritual, wo du sagen würdest, wenn ich merke, ich habe da viele Sachen, die nicht vorwärts gehen, dann nutze ich das, aus der Komfortzone rauszugehen, um wieder neue Motivation zu tanken?
Ja, ist interessant, glaube ich, unterbewusst. Also es ist jetzt nicht, das wäre zu hoch gepokert, da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, das mache ich ganz bewusst, weil ich das als Strategie habe. Aber unterbewusst würde ich sagen, ja, hast du recht. Ja.
Stark. Hast du auch Momente, wo du die Motivation so verlierst?
Ja, das, also wo du mir richtig die Motivation und auch die Kraft rauben kannst, ist zum Beispiel bei schlecht digitalisierten Prozessen.
Ja.
Damit kannst du mich killen. Also das geht natürlich genau in deine Richtung, wann du morgens aufstehst, damit das eben nicht so ist. Aber es gibt da so ein paar Strukturen, wo ich sage, da werden Tonnen an Datenmüll produziert und EDV-Programme befüllt und Sachen, wo ich dann am Ende dastehe und sage, puh, weiß denn überhaupt jemand, warum das gerade gemacht wird? Und das andere ist, wenn so unnötig hohe Einstiegshöhen für irgendwas gesetzt werden. Also es gibt ja in Deutschland, gerade in unserem Land, brauchst du ja für alles irgendeine Art Führerschein und das ist auch meistens natürlich vollkommen richtig, aber hindert, glaube ich, auch viele Leute daran, einfach mal Sachen auszuprobieren und einfach mal Dinge zu tun. Das raubt dann schon die Motivation, finde ich. Ja.
Das finde ich auch. Hast du einen Unterschied oder merkst du einen Unterschied, oder wie würdest, vielleicht die Frage nochmal umgeschmissen, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, also Zug und Druck?
Naja, ich würd da direkt mal bei dem Beispiel bleiben, was die Fischerei anging. Das war wirklich, das kam von mir innen raus. Ich habe mir selber dieses Hobby gesucht, hab mich da selber reingelesen und du hast mich zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken können und dann habe ich das gemacht. Also die anderen Dinge, die ich vorher genannt habe, sind, glaube ich, genau das richtige Beispiel. Also das kam nicht von mir, sondern das kam von außen. Das kam in dem Fall von meinen Eltern, die da nur das Beste wollten, die dann gesagt haben, so, du gehst jetzt Tennis spielen, du gehst jetzt Taekwondo machen, du gehst jetzt Fußball spielen. Vielleicht wollte ich das auch selber irgendwie mit, aber ich bin schon auch gefordert geworden, so, Junge, mach was. Also jetzt nach der Schule irgendwie Hausaufgaben und dann nichts mehr, das ist nicht drin. Das zeigt für mich genau diese Fragestellung, weil bei dem anderen bin ich über 3 Jahrzehnte geblieben und hab das regelmäßig und gerne getan. Warum es jetzt weg ist, gut, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber das ist ja für mich das klassische Beispiel. Hast du ein Praxisbeispiel?
Ach so, intrinsisch, extrinsisch. Ich bin zum Glück in der Situation, dass ich ziemlich viel intrinsisch motiviert bin. Extrinsisch bin ich auch, glaube ich, ziemlich schwer zu motivieren. Und ja, klar tue ich einige Dinge, weil sie halt getan werden müssen, weil es Pflichterfüllung ist, weil es fleißig aussehen soll. Ja, das sind ja extrinsische Motivationen, aber das sind meistens so Aufgaben. Wenn die dann erledigt ist, dann ist das auch rum. Und ja, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, wenn du eine Kröte auf dem Teller hast und daneben einen Salat, dann ist die Kröte zuerst. Und wenn du 2 Kröten und einen Salat auf dem Teller hast, dann ist die dickere Kröte zuerst. Also wieder Priorisierung quasi. Und so mache ich das halt einfach. Wenn es eine Kröte zu schlucken gibt mit extrinsischer Motivation, dann ziehe ich das einfach schnell durch, wenn das geht. Und dann dann ist das Thema abgefackelt für mich. Dann bin ich da auch fertig mit.
Okay, aber du kannst es quasi zu sagen, jetzt extrinsisch, das ist ja am Ende vom Tag jetzt auch, weil irgendjemand sagt, so, du sollst das jetzt tun oder du musst das jetzt tun. Du kannst dann auch wirklich hergehen und sagen, gut, pass auf, wenn du das möchtest, dann ziehe ich jetzt durch.
Du, ich bin seit 2016 verheiratet. Alles Weitere wird mich jetzt in Schwierigkeiten bringen. Grüße gehen raus, Schatzi. War nicht so gemeint.
Aber hast du an der Stelle dann, du hast ja gerade auch, wir sind ja, oder du bist gerade auch in deiner Argumentation ja dabei vorbeigekommen, auch so ein bisschen an diesem Thema ständig da zu sein, on zu sein und dann eben auch in die Priorisierung. Und das ist ja nicht immer gesund, auch dieses Feeling. Und da von mir die ehrlich gemeinte Frage an dich, hast du da irgendwelche Verhaltensmuster, wo du sagst, du schützt dich da davor? Also das zahlt so ein bisschen ein, dass die Komfortzone verlassen, neue Dinge ausprobieren, neue Dinge erleben. Hast du da noch irgendwie andere Tipps oder?
Die ehrliche Antwort ist, man braucht, glaube ich, so wie wir beiden das auch gelebt haben die letzten Jahre, irgendwie auch einen guten Freund oder eine gute Freundin oder wen auch immer, irgendwem, dem man nahesteht, der einem auch genug Tritte gibt, so wie wir uns gegenseitig, als wir uns, wann war das, 2021 auf Spartan Race vorbereiten wollten und da wie die Irren durch jeden Wald gelaufen sind, der hier in der Region ist. Und dann kam schon mittwochs der Anruf, Samstag 7 Uhr, komm, antreten und so. Ne?
Es hat Spaß gemacht, die Zeit habe ich sehr genossen. Ja.
Da haben wir uns auch gegenseitig, finde ich, klasse motiviert. Aber das hat mich auch aus einem Anspannungs- oder Überspannungszustand häufig rausgebracht. Einfach genauso wie der Podcast jetzt. Das ist einfach Quality Time, wir führen ein cooles Gespräch. Ich habe mich schon gefreut, herzukommen. Das war nach einem langen Arbeitstag heute auch so ein bisschen davon überschattet, dass ich dachte, oh, ich könnte jetzt auch auf der Couch liegen. Ich bin total froh, dass wir den Weg gemacht haben, weil ich war keine 5 Minuten hier und mir ging schon ein Riesenstück besser und ich freue mich auch jetzt hier zu sitzen. Und die dritte ganz einfache Wahrheit, die ich habe, ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie oft ich am Samstag komplett zerstört einfach nur auf der Couch oder auf dem Spieleteppich mit meinem Sohn liege und da irgendwie die Autos von links nach rechts schubse, das würden, glaube ich, viele nicht glauben, weil man hat ja von außen auch häufig das Bild, oh, immer aktiv und unterwegs und macht ganz viel. So sehe ich das ja auch bei dir und Steffi zum Beispiel. Ihr unternehmt ja wahnsinnig viel aus meiner Sicht. Da komme ich mir teilweise so faul vor, wenn ich dann so irgendwie den ganzen Samstag einfach nur YouTube oder Reddit oder irgendwie sowas konsumiere.
Zu alles fein und ich glaube, das ist auch, da wird es auch vielen so gehen. Da oute ich jetzt mal Steffi und uns. Wir haben uns echt neulich darüber unterhalten. Wir würden uns einfach mal auch wieder so einen Samstag oder so einen Tag wünschen, wo du einfach mal so in dich rein auch mal wirklich nichts anderes vorhast, außer dich zu entspannen. Jetzt sind wir natürlich, hast du schon recht, teilweise selber schuld, weil wir sehr viel unternehmen. Ist aber, glaube ich, auch das Alter, in dem die Kleider gerade steckt, wo du einfach ständig on bist dann an der Stelle und das gar nicht anders machbar ist. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, also früher ohne Kinder krank sein, das war ja, also hat sich zwar damals nicht so angefühlt, aber wenn ich jetzt drauf zurückschaue, muss ich sagen, hey, geil, du hast dir einfach auskurieren können. Das ist ja einfach auskurieren, dass wir vielleicht ein bisschen nach dir gucken müssen, also vielleicht ein bisschen was gegessen und einen Tee getrunken und so, aber du hast ja keine riesige Sidequest, sag ich jetzt mal, zu bedienen gehabt und das ist schon eine Hausnummer, ja. Und aber gerade mit dem ewigen On, hast du eine Gewohnheit, die dir selber hilft, konzentriert zu bleiben? Beruflich wie privat?
Das sind so peinliche Geständnisse hier, aber ich bin so ein Powernap-Profi. Also ich kann voll gut, auch wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe. Ich schlafe innerhalb von einer Minute und dann bin ich nach 20 Minuten total. Doch, ist wirklich leider so. Ich kann überall und immer schlafen und ich mache das tatsächlich auch. Ich mache das auch im Arbeitsalltag. Grüße gehen raus, Chef. Nein, wenn ich wirklich durch bin und auch angespannt, ich lege mich 15, 20, 25 Minuten kurz hin, ich bin danach wie ausgetauscht. Andere gehen einen Kaffee trinken oder eine rauchen oder eine Runde um den Block oder was auch immer. Mir hilft das einfach. Ich hab eine Couch im Homeoffice, da lege ich mich einfach hin, stelle mir einen Wecker, wach dann auf, einmal frisch kaltes Wasser ins Gesicht, ein großes Glas Wasser trinken und dann bin ich wieder da.
Krass.
Hast du da was?
Ja, eben nicht. bin ich ganz ehrlich, eben nicht. Ich suche da immer. Und genau, also gerade das, auf was du einzahlst, da habe ich meinen größten Gegner gefunden, nämlich im Schlaf. Ich habe gerade, wenn es zu viel on ist und zu viel, ich habe ganz, ganz herbe Probleme, dann einschlafen zu können und da abends in die Ruhe zu finden.
Ich könnte mir vorstellen, es liegt also natürlich an der Veranlagung oder wie man da auch sozialisiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das andere ist ja ein hoher Blutdruck, ist ja eigentlich schlaffördernd. Das ist ja der Grund, warum so ein Stückchen Schokolade im Hotelbett oft liegt oder...
Echt jetzt?
Ja, tatsächlich.
Das ist der Hintergrund?
Ja, oder du kannst auch zum Beispiel, wenn du einen Kaffee trinkst, einen Espresso beispielsweise, könntest du in der ersten Zeit sehr gut einschlafen.
Stimmt,
das Nikotin kickt erst danach, also der erhöhte Blutdruck, das ist es. Und das ist jetzt Fluch und Segen für manche, weil mir geht das tatsächlich so, dass ich gerade in stressigen Situationen einfach total geil schlafen kann. Und frag mich mal, wie das in der Ehe funktioniert, wenn man doch mal eine angeregte Diskussion führt und ich dann 30 Sekunden später schnarche.
Jetzt sind eingeschlafen.
Das ist kein Spaß. Konfliktpotenzial. Ich entschlafe der Situation einfach.
Ja, aber klappt ja. Also, meine, seid seit 2016 verheiratet und ich kenne euch, ich würde es auch als glücklich unterschreiben.
Ja, wir streiten uns nicht, ich schlafe dann mal ein einfach.
Auch ein Plan. Okay.
Also ich glaube, das Takeaway heute ist, Motivation ist wichtig, Motivation kann kein Dauerzustand sein. Fokus hält Motivation am Leben, das ist auch klar, diese Priorisierungsdinger. Und ich glaube, für uns beide war es jetzt so vor allem das Verlassen der Komfortzone, was die Liebe zur Motivation nochmal so ein bisschen auffrischt. Siehst du das auch so?
Ja, würde ich zu 100% unterschreiben. Und mich würde es auch interessieren, und da seid ihr draußen jetzt gefragt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und bei Insta, was sind eure Motivatoren? Was lasst euch morgens aus dem Bett springen? Wo sagt ihr, das ist wirklich mein Antrieb? Würde mich wirklich interessieren und würden wir uns sehr darüber freuen.